Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben hier ja 2022 ein Jahresthema und das lautet von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Das ganze Jahr über beschäftigen wir uns damit, also in Reportagen, in Berichten, in Interviews, aber eben auch in Diskussionen und so auch in diesen nächsten 2 Stunden. Da geht es nämlich speziell um das Armutsrisiko alleinerziehend. Studien haben gezeigt, Alleinerziehende haben in Deutschland ein 4-mal so hohes Risiko, arm zu sein, wie Paarfamilien, nenne ich sie jetzt mal im Gegensatz. Und da jede 5. Familie inzwischen eine Einelternfamilie, also alleinerziehend ist, betrifft das natürlich wahnsinnig viele Menschen und wir wollen darüber reden. Was bedeutet es eigentlich, alleinerziehend mit zu wenig Geld zu sein? Warum ist das so und was bedeutet das für die Kinder? Was müsste dagegen getan werden? Das wollen wir diskutieren mit Ihnen am Telefon. 0800 2254 2254 ist die kostenfreie Telefonnummer, mit der Sie sich beteiligen können. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir sind natürlich auch auf Facebook mit der Frage dabei. Was muss sich ändern? Diese Frage wollen wir diskutieren in den nächsten 2 Stunden. 2,2 Millionen Kinder leben in Deutschland, nämlich bei einem Elternteil. Jedes 2. dieser Kinder lebt von Hartz IV. Und über das Armutsrisiko alleinerziehend wollen wir eben genau in diesen 2 Stunden sprechen. Und dazu begrüße ich Anna Lenze. Sie ist Juristin, ehemalige Sozialrichterin und Professorin für Familien-, Jugendhilfe- und Sozialrecht an der Hochschule Darmstadt. Und sie hat mehrere Studien zur Situation Alleinerziehender erstellt, 2014, 2016, 2021 für die Bertelsmann-Stiftung. Also einen großen Überblick. Frau Lenze, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Heise.
Stellen Sie uns doch mal die Gruppe der Alleinerziehenden vor.
Ja, das ist ganz wichtig, sich die genau anzuschauen, weil sich da in den letzten 20 Jahren sehr viel verändert hat. Und bestimmt auch gleich Hörer und Hörerinnen anrufen werden, die sich vielleicht, wenn man immer nur von den Alleinerziehenden redet, vielleicht nicht wiederfinden in diesem Begriff. Also nach wie vor ist es so, dass 84% aller Kinder bei alleinerziehenden Müttern aufwachsen. Aber diese Gruppe muss man sich nochmal genauer anschauen. Darunter sind nämlich 23% der Kinder haben keinen Kontakt zum anderen Elternteil, also zum Vater in diesem Fall, wenn wir von den Müttern ausgehen. Und 36% haben selten Kontakt zum Vater. 25% aber, das ist eine interessante Gruppe, die in den letzten Jahren gewachsen ist, haben mindestens einmal wöchentlich Kontakt zum Vater, also mehr als das, was man früher kannte, jedes 2. Wochenende und die Hälfte der Ferien. Das war ja so der Klassiker in den 80er, 90er Jahren. Also diese Gruppe hat sich doch extrem diversifiziert, kann man sagen. Und darunter sind zum Beispiel auch fallen natürlich auch Elternteile, die sich das fast gleichmäßig aufteilen. Mindestens einmal die Woche kann heißen, einen Nachmittag in der Woche. Es kann aber auch heißen, dass vielleicht der Vater jeden Nachmittag zur Verfügung steht und die Kinder abholt und betreut, bis die Mutter von der Arbeit kommt.
Das heißt natürlich auch, wenn die so unterschiedlich zusammengesetzt sind, das heißt natürlich auch, dass beispielsweise die Arbeitssituation des alleinerziehenden Elternteils sehr unterschiedlich ist, oder?
Genau. Also diejenigen, die komplett alleine zuständig sind für die Erziehung und Betreuung der Kinder, haben eine komplett andere Situation als dort, wo der Vater sich schon sehr, sehr stark einbringt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt weitergehen, es gibt 7% der Kinder, die allein beim Vater leben. Und es gibt auch Elternteile jetzt zunehmend, die im Wechselmodell ihre Kinder betreuen. Mhm. Das heißt, entweder 50-50, halbe-halbe oder ein annähernd, also das nennt man asymmetrisches Wechselmodell, also wo die Hauptverantwortung immer noch bei einem liegt.
Ja,
es hat sich also sehr, sehr stark verändert und das muss man natürlich berücksichtigen, wenn wir jetzt von den Alleinerziehenden sprechen. Ich spreche dann häufig von den Müttern, die wirklich alleine für die Betreuung und Erziehung zuständig sind.
Weil es der Hauptteil immer noch ist?
Genau, weil dort natürlich die Armut sich extrem häuft. Diese Haushalte oder diese Erziehungskonstellation haben natürlich ein ganz großes Dilemma, aus dem man ganz schlecht rauskommt. Einerseits sind die Mütter natürlich eingeschränkt in der Fähigkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen, also mit zwei kleinen Kindern vielleicht Vollzeit erwerbstätig sein zu müssen. Das ist eine riesige Belastung. Also sie sind eingeschränkt, viele arbeiten ja auch dann nicht Vollzeit. Mhm. Das ist auf der einen Seite. Und andererseits haben sie eigentlich einen größeren Bedarf zu decken. Sie müssten eigentlich mehr verdienen als eine alleinstehende Person, weil sie eine größere Wohnung brauchen. Sie haben Kinderbetreuungskosten, ja. Die Kinder haben Bedarfe, die über den Unterhalt oder den Unterhaltsvorschuss, über den wir ja wahrscheinlich auch noch reden wollen, die nicht abgedeckt sind. Also wenig Potenzial, Erwerbseinkommen zu erzielen oder unter sehr schwierigen Umständen und höhere Bedarfe.
Ja. Wenn wir jetzt mal versuchen, Armut zu definieren, also ich lese immer die Definition 60% des mittleren gesellschaftlichen Einkommens. Mhm. Da beginnt Arbeit. Wenn man das mal, haben Sie eine konkrete Zahl? Irgendwie, wie viel Geld steht im Durchschnitt Alleinerziehenden zur Verfügung?
Oh, das habe ich jetzt gerade nicht verfügbar, die Zahl. Aber Sie haben es vorhin ja schon angesprochen. Also wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten, Armut zu messen. Und da kommen dann immer auch unterschiedliche Zahlen natürlich heraus. Und das führt manchmal auch zu Verwirrung. Also einmal haben wir die relative Armut. Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Also wenn jemand unterhalb von 60% des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland liegt, das wird immer noch äquivalenzgewichtet. Heißt das, man guckt natürlich, wie viele Personen müssen von diesem Einkommen leben. Das ist natürlich mehr bei einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, als das bei jemandem ist, der vier Kinder hat oder überhaupt keine Kinder. Also da schaut man, das ist die relative Armut. Und dann wird häufig auch noch einfach geschaut, wie viele Menschen beziehen Hartz IV. Also Armut ist, arm ist, wenn jemand Hartz IV bezieht oder Sozialhilfe bezieht.
Was Armut
ist? Und da kommen eben dann unterschiedliche Zahlen oft raus und das muss man einfach wissen.
Was Armut tatsächlich auch bedeutet jetzt im Leben, das kann uns Olivier David schildern. Er ist Journalist und Buchautor, der kennt die Situation ziemlich genau. Er ist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und Geld war immer knapp. Das habe ich, glaube ich, richtig zusammengefasst, Herr David. Ne? Waren Sie arm? Hielten Sie sich für arm?
Ich war arm und liege auch tatsächlich jetzt nicht sehr weit über der Schwelle. Aber ich weiß nicht, ob ich mich für arm hielt. Dieses Wort arm ist ein Wort, das man nicht benutzt, wenn man arm ist, weil das einfach stigmatisiert, glaube ich. Mhm. Also ich schätze, dass das der Hintergrund ist, warum man das nicht benutzt. Man sagt dann, ja, ist gerade knapp oder ja, wir haben es nicht so dicke oder so. Aber man nennt sich nicht selber gerne arm. Aber wir waren es. Aber das kann ich erst im Draufblick aus der Retrospektive sagen. Ne?
Was haben Sie denn als Kind gemerkt?
Ich habe gemerkt, dass unser Zuhause anders war als das von anderen Kindern. Meine Mutter ist alleinerziehend, seitdem ich 8 war. Und hat ab dem Zeitpunkt auch dann den Vorläufer von Hartz IV, also Sozialhilfe, bekommen. Und neben der Armut gab es noch andere Fragestellungen, ne? Psychische Erkrankungen in der Familie der Mutter, in die ich hineingewachsen bin. Ich hatte, seitdem ich ein Kind bin, ADHS. Das wurde bloß erst mit 30 diagnostiziert. Mhm. Was ich gemerkt habe, ist zum einen, wenn es um Geld geht, irgendwie, dass mir Dinge nicht möglich waren, die anderen Kindern möglich waren. Wir hatten keinen Fernseher. Meine Mutter hat auch gesagt, sie wollte keinen Fernseher, aber sie hätte sich ihn eben auch nicht leisten können. Mhm. Wir hatten natürlich keine Markenklamotten, keinen Computer lange Zeit. Erst als Jugendlicher hatten wir einen Computer, den wir uns teilen konnten und so weiter.
Und wenn es zur Klassenfahrt ging, dann kriegten Sie immer Zuschüsse und die mussten Sie dann aber vor aller Welt irgendwie beantragen oder so, erinnere ich. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben, in dem Sie das alles auch tatsächlich so ein bisschen plastisch machen. Also wie Ihnen war, was Sie erlebt haben. Und da habe ich irgendwo drin gelesen, Armut spielt sich im Kopf ab. Was meinen Sie damit?
Größer als die monetäre Armut ist die Armut, die ist die Auswirkung, die das auf den Kopf und auf die Psyche hat und dadurch dann auf das Verhalten der Familie. Also Armut sorgt in vielen Fällen für sozialen Rückzug. Bei uns war das so, das war, wie gesagt, wahrscheinlich nicht nur aus einer Perspektive von Armut, sondern auch kreuzweise mit so einer psychischen Erkrankungsfrage, dass man einfach gesehen hat, man kann nicht so wie die anderen an der Welt teilhaben. Also Ausflüge gehen zwar auch, aber man muss immer gucken, wie es geht. Klassenfahrt, das haben Sie gerade geschildert, da musste ich dann mit dem Zettel vom Amt, irgendwie dann hat die Lehrerin aufgerufen, bei welchen Kindern fehlen noch die Briefe vom Amt, die das bezahlen, und dann musste ich dann nach vorne gehen. Ja, also es gab einfach immer wieder Situationen, in denen mir vor Augen geführt wurde, dass ich mich irgendwie zu schämen habe. Also, und das macht natürlich was mit einem, ne? So. Mhm.
Ja. Ihre Mutter hat ja dafür gesorgt, also hat sich sehr um ihre Schulbildung gesorgt. Mhm. Und sie sind nicht auf die Schule nebenan gegangen, sondern sie sind auf eine Waldorfschule gegangen. Und da würde ich ja jetzt einmal mutmaßen, da ist ja, ist ja eigentlich die Mittelschicht oder vielleicht auch die reiche Mittelschicht versammelt, also zu der sie nun nicht gehörten. War das gut für sie oder war das nicht gut für sie?
Das war, also das stimmt beides, ne? Also es war gut, weil ich da mit Verhaltensweisen aus anderen Klassen, also nicht anderen Schulklassen, sondern anderen sozialen Klassen konfrontiert war. Und ich war zum Beispiel fast jede Woche mindestens einmal bei einem Freund und deren Familie und die hatten sich dann irgendwann ein Haus gebaut. Und da habe ich mit, ich war auch mit denen im Urlaub und da habe ich mitgekriegt, eben wie eine Familie funktioniert, wo die Eltern sich nicht getrennt haben, wo es vielleicht nicht so viel ökonomischen Druck gibt und wie Eltern miteinander umgehen, wenn die sich nicht anschreien oder es vielleicht keine häusliche Gewalt gibt. Und das war, da konnte ich natürlich viel daraus lernen. Auf der anderen Seite sorgt es auch für ein Gefühl von Fremdheit und ein Gefühl von Ausschluss, wenn du weißt, wenn über dich gelacht wird, weil du die coolen Serien nicht kennst, irgendwie, wenn du nicht die richtigen Codes beherrschst, einfach nicht die richtige Musik hörst,
so,
nicht
die richtigen Klamotten trägst. So, die noch mehr vor Augen geführt, ne?
Mhm. Ja, genau. Und da macht man vielleicht dann, wenn man dann mit Menschen aus anderen sozialen Milieus in eine Klasse geht, da hat man dann vielleicht noch mehr Gefühle von Scham und von Fremdheit und von Ausgrenzung. Aber es war jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, ey, du bist arm, guck mal oder so. Ich habe immer gedacht, wir wären einfach anders. Also anders war das Wort, was mein Leben und das meiner Familie beschrieben hat. Auch dadurch, dass ich irgendwie halb Franzose bin, aber dann die Sprache nicht richtig kann.
Also das Französisch nicht kann.
Ja, richtig, genau. Also Deutsch spreche ich ja offensichtlich, aber das Französisch, das hat mein Vater mir nicht beigebracht und ich habe dann versäumt, es mir selber beizubringen. Und da gab es einfach, wir waren immer die anderen so. Und das ist so ein gesellschaftlicher Mechanismus, dem ich immer wieder begegne, dass so Probleme, die ich mir nicht ausgesucht habe, die ich qua Geburt irgendwie den ich qua Geburt ausgesetzt bin, dass die auf mich abgelagert werden von der Gesellschaft und dass die sagen, hey, warum bist du denn so eigentlich? Mhm. Warum heißt du denn so und warum kannst du denn die Sprache nicht und warum bist du denn der andere und warum kennst du denn die Serie nicht und so weiter.
Ja. Aber diese gesellschaftlichen Mechanismen wollen wir heute auch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Also wenn es um das Armutsrisiko alleinerziehend geht und so ein, ja, erste Eindrücke haben wir ja hier zum Thema, die wollen wir weiter diskutieren. Unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 2254 2254 steht Ihnen zur Verfügung, genauso wie auch unsere E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de, um sich mit an dem Gespräch zu beteiligen. Armutsrisiko alleinerziehend, was muss sich ändern? Diese Frage gehen wir durch mit Anne Lenze und mit Olivier David. Und am Telefon begrüße ich, wenn ich jetzt den richtigen Knopf hier finde, dann begrüße ich am Telefon Frau Rademacher. Schönen guten Tag, Frau Rademacher.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Das Thema hat Sie direkt zum Telefon greifen lassen.
Bitte?
Das Thema hat Sie direkt zum Telefon greifen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat mich schon immer sehr interessiert. Und ich selber habe ja auch so etwas schon erlebt. Ich habe das auch gut überstanden bis jetzt, muss ich sagen.
Das heißt, Sie sind alleinerziehend?
Gewesen. Meine Kinder sind schon groß. Aber es ist so, mein Beitrag geht in die Richtung, die jungen Frauen, die jetzt kommen und die sich die jetzt in diese Fußstapfen treten würden, denen würde ich wirklich den Tipp geben, überlegt euch das mindestens dreimal. Lieber verhindern, also lieber verhüten, als in diese Falle reinzulaufen. Weil aus der kommt man dann nicht mehr raus. Wenn es dann passiert ist, dann hängst du dran.
Frau Rademacher, wie kommen Sie zu diesem krassen Tipp? Also, Sie haben, Ihre Kinder sind ja groß. Bei Ihnen ist es geglückt. Aber mit vielen Opfern, höre ich daraus.
Mit sehr vielen Opfern. Und das hätte ja nicht nötig getan. Und und es gibt auch noch einen anderen Tipp. Den würde ich auch noch, also, dass Sie sagen, das ist krass. Naja, Menschenskind. Verhüten und verhindern ist ja eigentlich nicht krass. Da tut man ja niemandem weh. Also ja. Weh tut es ja immer erst dann, wenn das passiert ist.
Was hat Ihnen denn wehgetan? Was haben Sie, also wenn Sie das auf einen Satz bringen, weil Sie sagen, das war eigentlich unter großen Opfern. Waren das finanzielle Opfer oder haben Sie das Gefühl, selbst auf der Strecke geblieben zu sein? Wie würden Sie es sagen?
Ja, auch das. Genau das ist auch eine Sache. Man selber muss dann dafür sorgen, dass es irgendwie weitergeht und man tut dann Dinge, die man vielleicht so sonst nicht hätte, nicht getan hätte. Man hätte an der Karriere weitergearbeitet, man hätte, also man hätte das. Und das stimmt tatsächlich, wenn ein Kind oder eine Alleinerziehung führt tatsächlich in die Armut. Das kann ich unterstreichen, das ist Fakt. Und das sollte man sich doch wirklich überlegen, ob man da hin will.
Frau Rademacher.
Und einen anderen Tipp hätte ich noch, der wäre also wirklich jetzt zur Anwendung, der zur Anwendung kommt, wenn man sich trennt. Beide Partner sollten immer so viel Respekt und Anstand haben, dass sie beide gleichzeitig und so wie das Gesetz das ja auch vorschreibt, sich die Erziehung teilen.
Die Erziehung teilen.
Also nicht sagen, ich kann den Partner nicht mehr ab, also soll der hier verschwinden und der soll auch nicht das Kind sehen oder so. Das ist völlig falsch.
Frau Rademacher, danke für diese Tipps aus Ihrem Leben geschöpft. Ich gebe vielleicht an Frau Lenze gerade weiter. Also als Tipp, als Wunsch ist es wahrscheinlich bei fast jeder Trennung im Hintergrund, sich wirklich die Aufgaben auch zu teilen. Frau Lenze, Sie haben ja vorhin Zahlen genannt, bei wie vielen es tatsächlich nur, sage ich jetzt mal, klappt. Aber es ist eine steigende Zahl, haben Sie gesagt, die also auch den Weg gemeinsam versucht weiterzugehen.
Ja, aber erstmal würde ich noch zu Frau Rademacher sagen, dass natürlich die meisten Situationen des Alleinerziehens entstehen bei Paaren, die vorher zusammengelebt haben. Und nicht, ich würde sagen, das ist ein Tipp, doch besser zu verhüten. Das würde sich vielleicht beziehen auf die Gruppe, die es natürlich auch gibt, der jungen alleinerziehenden Mütter, die nie eine Beziehung hatten, ja, wo das Kind so entstanden ist. Wäre der Tipp angebracht, aber bei diesen anderen, bei der Mehrzahl von 80% aller Personen, die hinter alleinerziehend sind, ist es doch aus einem Paarkontext hervorgegangen. Mhm. Also die Leute haben mal zusammengelebt und haben sich gemeinsam für ein Kind entschieden. Und da würde ich aber auch sagen, klar, das ist das eine, dass Sie sagen, auch nach der Trennung sollte man gemeinsam für die Betreuung und Erziehung der Kinder zuständig bleiben. Das ist schön, ja, das wäre sicherlich sehr wünschenswert, wird ja auch wirklich vom Gesetzgeber doch auch nahegelegt. Aber noch wichtiger wäre, auch schon während der Beziehung nicht die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen oder wenn dann nur sehr kurz. Also die Probleme, die wir haben von alleinerziehenden Müttern vor allen Dingen, gehen ja darauf zurück, dass viele Frauen in Abstimmung mit ihrem Partner, wenn Kinder geboren werden, aussteigen aus der Erwerbstätigkeit, relativ lange aussteigen, also nicht nur dieses eine Jahr. Und dann natürlich nach einer Trennung extreme Schwierigkeiten haben, wieder Boden zu gewinnen auf dem Arbeitsmarkt.
In diese Richtung, glaube ich, geht auch der Anruf unserer Hörerin Katrin Perron. Schönen guten Tag, Frau Perron.
Guten Morgen. Können Sie mich gut hören?
Wir können Sie wunderbar hören, denn ich glaube, also Sie wollten genau in diese Richtung auch argumentieren, dass eigentlich ja die Altersarmut oder die Armut eigentlich schon während der Beziehung auf jeden Fall.
Genau, ich würde es auch, mir wäre es wichtig, diese Perspektive, um die Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit zu erweitern, weil ich schon denke, dass diesem Risiko Frauen grundsätzlich ausgesetzt sind, weil sie einfach weniger Vermögen aufbauen und mehr Sorgearbeit übernehmen. Was sich nicht in der Altersvorsorge dann niederschlägt und weil sie auch viel häufiger in Berufen sind, die deutlich weniger abwerfen. Und genau, deswegen, ich finde allerdings, dann wird ja oft der Schuh draus gedreht, naja, dann müsste man eben irgendwie dafür Sorge tragen, dass möglichst alle dann in Vollzeit arbeiten. Und das denke ich, das kann es irgendwie auch nicht sein, weil irgendjemand muss sich auch um die Kinder kümmern. Mhm. Und wir sind weit davon entfernt, die pädagogische Qualität in den Betreuungseinrichtungen zu haben, dass man sagen kann, die Kinder können da gut 9 bis 10 Stunden am Tag, sind da gut aufgehoben.
In diese Richtung geht eigentlich auch eine Zuschrift, die uns auf Facebook erreicht hat, von Nadine Lossner. Die schreibt nämlich, verrückte Idee, aber wie wäre es Alleinerziehenden für die Zeit, in der sie sich allein um ihre Kinder kümmern und nur halb oder dreiviertel arbeiten können, das rententechnisch trotzdem wie Vollzeit anzurechnen? Das würde zumindest die ein oder andere Existenzangst bzw. Angst vor Altersarmut nehmen. Bitte, danke, schreibt Frau Lossner. Frau Lenze, das ist doch, glaube ich, da sind wir schon bei einem, zusammen mit unserer Hörerin Frau Perron, bei einem Vorschlag oder bei einer Forderung eigentlich, oder?
Ja, ganz absurd ist das auch nicht, weil es gibt heute schon im Rentenrecht sozusagen also eine Auffüllung, wenn Sie Teilzeit erwerbstätig sind. Daran könnte man auf jeden Fall anknüpfen und das nochmal speziell auf Alleinerziehende ausbauen. Ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag.
Herr David, wie hat Ihre Mutter eigentlich gearbeitet mit 2 Kindern als Alleinerziehende?
Also als meine Eltern sich getrennt haben, hat meine Mutter erstmal aufgehört zu arbeiten. Davor hatte mein Vater einen Gemüsestand im Einkaufszentrum und meine Mutter hat da geholfen und Sorgearbeit geleistet und die Abrechnung gemacht und alles Mögliche. Und als sie sich dann getrennt hatten, hat sie dann Sozialhilfe bekommen und dann angefangen, schwarz nebenbei zu arbeiten, weil die Sozialhilfe einfach nicht zum Leben gereicht hat. Und das war so die Art. Und da hat sie aufgestockt dann ein bisschen illegalerweise in dem Moment und hat dann dafür gesorgt, dass wir dann hier und da uns doch Dinge leisten konnten, die eigentlich sonst nicht drin waren.
Aber fürs Alter vorzusorgen war natürlich überhaupt nicht drin wahrscheinlich, ne?
Nee, genau. So, und das auch ganze 8 Jahre nicht. Meine Mutter war 8 Jahre arbeitslos, bis sie dann sich einen Job besorgt hat.
Frau Perron, Sie haben also auch einen wichtigen, unseren Blick in eine wichtige Richtung gelenkt, also auch schon vorher. Das hat gar nichts unbedingt mit Trennung zu tun, sondern vielleicht die Beachtung von Sorgearbeit in den Blick zu nehmen. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Perron.
Schön, tschüss.
Ein schönes Wochenende wünsche ich. Armutsrisiko alleinerziehend. Was muss sich ändern? Unser Thema hier mit Olivier David und mit Anne Lenze und unseren Hörerinnen und Hörern, die uns zum Beispiel auf Facebook geschrieben haben, nochmal in Anlehnung an das gerade auch Besprochene mit unserer Hörerin. Da schreibt uns Corinna Urban, es gibt einen Rechtsanspruch, den man eigentlich auch geltend machen kann, aber eben nicht, wenn gar nicht erst genug Plätze da sind. Sie spricht von Kindergärten. Im Kindergarten habe ich als berufstätige Alleinerziehende einen Platz bis 12.15 Uhr bekommen. Und unsere Hörerin Oliviera Olivenbaum schreibt uns auf Facebook, unter anderem hat sie mehrere Ideen, wie Alleinerziehende entlastet werden könnten. Und darunter steht kostenlose Betreuung im Hort, Ganztagsschule oder Kinderbetreuung am Arbeitsplatz. Frau Lenze, ein Thema, was also auf jeden Fall ein großes Thema ist, was ja von unserer Hörerin auch schon eben im Telefonat angesprochen worden ist, Kinderbetreuung.
Ja, da können wir gleich ein weiteres Dilemma aufmachen. Das Unterhaltsrecht im BGB, aber auch jetzt, wenn man beim Jobcenter ist, ja, beide Rechtssysteme verlangen eigentlich, dass Alleinerziehende Vollzeit arbeiten. Mhm. Und wenn sie nicht gerade in ganz hohen Einkommenskategorien unterwegs sind, müssen sie auch Vollzeit arbeiten, um überhaupt aus Hartz IV herauszukommen, weil sie ja nicht nur ihre Bedarfe decken müssen, sondern auch die der Kinder. Also eigentlich ist Vollzeit das Motto, ja, die Anforderung an Alleinerziehende. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Bedürfnisse der Kinder, die vielleicht nicht, selbst wenn es die Plätze gäbe, die Betreuungsplätze, die vielleicht nicht zwischen ihrem 6. und 16. Lebensjahr von morgens 7 bis 18 Uhr betreut werden wollen. Mhm. Das ist, muss man natürlich auch ein bisschen auf das Kindeswohl achten. Kinder von Alleinerziehenden sind diejenige Gruppe der Kinder, die am meisten darüber elterlichen Zuwendungsmangel klagen, zumindest wenn die Alleinerziehenden Elternteile vollzeiterwerbstätig sind. Und wie gesagt, ist angesprochen worden, wir haben ja auch gar nicht die qualitativ hochwertigen Kindertagesstätten, ja, wo Kinder gut ernährt werden, wo sie auch zu ihren Ruhephasen kommen oder später im Hort, wo auch für die Klassenarbeit vorbereitet wird. Mhm. Was nicht geht, ist, dass Alleinerziehende 8 Stunden Vollzeit tätig sind, dann nach Hause kommen und dann noch für die nächste Klassenarbeit üben müssen mit den Kindern. Das gibt so viel Stress in die Familien, das ist auch nicht angemessen.
Herr David, Sie wollten dazu auch noch was sagen.
Genau, Thema Stress ist schon genau der richtige Punkt. Meine Schwester ist alleinerziehend auch und mit der habe ich nochmal gesprochen. Und die hat halt gesagt, sie ist Lehrerin und sie hat jetzt einen neuen Job angefangen vor ein paar Monaten und sie hat extra einen Job dann als Lehrerin an der Schule angefangen, weil es dann eben dann so viele Urlaubstage bzw. Ferienzeiten gibt und so, einfach weil sie ihr Kind sonst selten sieht. Und dieser hohe Anspruch und der, die Frage ist ja, wie kriegt man zwei Dinge miteinander vereint? Einmal irgendwie, dass man eine ökonomische Situation hat, wo man aus der Armut rauskommt, in der meine Schwester auch lange Zeit gelebt hat und in der sie auch aufgewachsen ist, genauso wie ich. Mhm. Und einmal, wie kriegt man das hin, dass ein Kind irgendwie möglichst störungsfrei durch die Kindheit und durch die Jugend kommt? Und das sind bei Alleinerziehenden, Frau Lenz, Sie werden das bestimmt, Sie werden dazu bestimmt irgendwie auch schlaue Sachen zu wissen. Das ist einfach nicht ohne weiteres möglich. So. Und da ist Stress einfach ein gutes Stichwort. Meine Schwester schildert es so, ihr Kopf hört den ganzen Tag nicht auf zu rattern. Sie ist in der Schule und sie fragt sich, wie kann sie irgendwelche Dinge lösen? Wie reichen die Schuhe noch? Wann braucht das Kind neue Schuhe? Haben wir genug Ersatzklamotten für die Kita? Immer dieses Kind nicht abgeben zu können, immer über die eigene Grenze zu gehen, das sorgt einfach konstant für Stress bei meiner Schwester und auch bei anderen Alleinerziehenden. Bei meiner Mutter war es ja nicht anders. Und Stress, das wissen wir, führt einfach zu psychischen Erkrankungen. So, ne? Und da ist dann wieder so ein Teufelskreis. So.
Also das Stichwort Stress. Also jetzt nicht nur Armut, sondern Stress bei Alleinerziehenden. Ein Stichwort, das wir hier hören. Ich weiß, dass unsere Hörerinnen auch noch länger bei dem Thema Betreuungsangebot bleiben wollen. Frau Hoffmann, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich wollte kurz beitragen, ich bin ostsozialisiert. Ich bin in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen, war selber erst 7 Jahre, als die Mauer fiel, bin aber natürlich mit dem Bild von arbeitenden Frauen groß geworden, was auch zu meinem Selbstverständnis natürlich gehört. Und dies aber wirklich, und das klang jetzt ja schon mehrfach an, nur möglich war, weil es eben entsprechende Betreuungskonzepte gab. Und ich das Gefühl habe, in Westdeutschland mit dieser eher klassischen Familienkonstellation mit dem arbeitenden Mann und der Frau, die zu Hause blieb, mindestens über 3 Jahre, wenn nicht dauerhaft, dass da dann natürlich ganz viele Probleme generiert werden, in eben dieser finanziellen Art. Also dass Frauen heutzutage noch in gewisse Abhängigkeitsstrukturen geraten. Ja, und ich habe mich getrennt. Also die Trennung ging von mir aus. Wir sind mittlerweile auch, würde ich sagen, getrennt erziehend. Ich bin nicht mehr alleinerziehend. Das hat sich jetzt im letzten Jahr so rauskristallisiert, dass wir uns das gut aufteilen können, worüber ich wieder Freiheiten kriege. Aber ich habe eben auch die Freiheit zu arbeiten, weil es in Ost-Berlin auch ein Selbstverständnis dafür gibt, dass Kitas relativ lange Öffnungszeiten haben.
Und sie auch zufrieden sind. Also es gibt dann, ist dann genauso wie jetzt ja zum Beispiel Frau Lenze eben auch noch anmerkte, es nützt ja nichts, das Kind dann aus der Betreuung zu holen und dann abends noch sämtliche Klassenarbeiten vorbereiten zu müssen. So etwas wird eben auch, haben Sie die Erfahrung gemacht, übernommen in der Betreuung?
Also meine Kinder sind 3 und 6.
Da ist das noch kein Thema, okay.
Da ist das noch nicht so ein Thema, genau. Wobei ich aber auf der anderen Seite trotzdem das Gefühl habe, dass beide sehr, sehr gut betreut werden. Dass es tolle Betreuungskonzepte sind mit vielen Angeboten. Also Klassenarbeiten spielen jetzt noch nicht so eine Rolle, aber dass auch im Hort eine Bibliothek, eine Werkstatt, ein Kindercafé immer offen ist. Ja. Und ich auch das Gefühl habe, dass die Angebote sehr, sehr gut sind. Dass es aber manchmal fast ein Gruppendruck entsteht für meine Kinder, die sich trotzdem immer noch ein bisschen als anders wahrnehmen. Das hat mich, diese andere Andersartigkeit von Herrn, also von Olivier, mir ist der Nachname jetzt nicht so David. Klar, aber David hat mich schon auch angesprochen, weil meine Kinder trotzdem immer die Ersten sind, die abgegeben werden und die Letzten, die abgeholt. Und ich glaube, sie fühlen sich wohl, aber ihnen fällt dieses andere auf, dass die anderen ja viel früher abgeholt werden. Ne? Und es entsteht ja fast so ein sozialer Druck. Also für mich gar nicht so primär der ökonomische oder der Arbeitsdruck, sondern ein sozialer Druck, dass man die Kinder eigentlich früher abholen müsste. Einfach, weil die Kinder sich vergleichen natürlich und merken, wir sind die Letzten.
Herr David, finden Sie sich da wieder?
Ja, absolut. Also ich war nicht im Kindergarten, aber ich kann das sehr nachvollziehen, auch aus der Perspektive von meiner Schwester, aber auch von Freundinnen von mir, die ich kenne, die alleinerziehend sind. Meine Schwester hat den Satz gesagt, den ich sehr krass fand, einfach so, das Gefühl, alleinerziehend zu sein, ist ähnlich wie Hartz IV zu bekommen. Und sie weiß das, weil sie beides bekommen hat schon mal. Also weil sie schon mal in Hartz IV gesteckte und aufstocken musste, aber auch davor schon mal arbeitslos war und seit einfach ein paar Jahren alleinerziehend ist. Und das, finde ich, ist doch eine heftige Analyse irgendwie.
Also dieses abgestempelt sein.
Ja, dieses Abgestempeltsein, aber auch, sie sagt auch, sie ist froh, dass sie hat gar keine Zeit, sich mit Politik zu beschäftigen oder mit der Lage Alleinerziehender perspektivisch irgendwie zu gucken, welche Partei hat welche Programme, was sind gute Konzepte, wie kann man da rauskommen. Sie ist froh, dass sie Freundinnen hat, die ihr sagen, wo sie welches Geld beantragen kann, weil wenn du in deinem Job steckst und wenn du dann nach Feierabend dein Kind versorgst, dann hast du einfach da offenbar, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dann fehlen dir schlicht einfach die Kapazitäten, dich noch mit einer Weltlage auseinanderzusetzen, eigenständige Forderungen zu formulieren. Ne?
So. Sind wir wieder beim Thema Stress. Ja. Ne? Frau Hoffmann, genau. Erstmal Dankeschön an Sie, die Sie das bestätigt haben, dass es doch sehr auf das Betreuungsangebot eben auch ankommt, um eben eine gewisse Entlastung zu schaffen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende noch und begrüße Herrn Diehl jetzt am Telefon. Herr Diehl, Sie hatten das vorhin schon mal versucht, jetzt sind Sie bei uns.
Ja, schön, dass das jetzt klappt. Ich muss für mich sagen, also ich liege alleinerziehend in den letzten Zügen.
In den letzten Zügen, weil Ihre Kinder groß sind?
Ja, eine schon längst aus dem Haus und der andere ist eben halt auch schon erwachsen, ist aber jetzt vor dem im Abitur. Und ich muss dazu sagen, ich bin schon immer in dem Sinne sehr gewesen, von Anfang an, der zu Hause gewesen ist. Das ist vielleicht mal ein großes Glück, weil die Kinder auch so von Anfang an, also praktisch durch mich dran gewöhnt waren, durch mich betreut zu werden. Und die Mutter wollte arbeiten und das war auch ihre Bedingung, dass sie sagte, wenn, dann bleibst du heute zu Hause, wenn Kinder sein sollen. Und da habe ich gesagt, okay, wo mir auch nicht dran gerüttelt. Und das, aber wir sind dann auch ohne Streit in dem Sinne hinterher auseinandergegangen und der Sohn durfte auch nach der Trennung jederzeit und immer, wann er wollte und ohne Bedingung immer zu seiner Mutter. Mhm. Also wir sind kein Kreidekreis, war da gar nicht Spiel gewesen. Und er durfte immer, wann er wollte, ohne Bedingung dorthin.
Also das haben Sie gut hinbekommen, diese gemeinsame Erziehung. Und wenn es jetzt darum geht, also Sie sind ja jetzt ein Vertreter einer kleineren Gruppe, nämlich der alleinerziehenden Väter. Und es geht ja um das Armutsrisiko Alleinerziehendes. Würden Sie das bei sich denn zum Beispiel auch sehen? Sie sind ja der Part gewesen, der nicht gearbeitet hat, also durchaus eben dann weniger Geld hatte.
Ja, sicher ist das gewesen. Aber dessen war ich mir auch bewusst von Anfang an. Mhm. Das heißt, bin diese Sache auch von vornherein eingegangen. Und dadurch, dass ich das oder dass wir das gemeinsam einigermaßen gut hingekriegt haben, würde ich auch wieder diese Rolle einnehmen wollen, weil die gibt einen auch viel. Das heißt, diese Jahre, die ich von Anfang an von null bis, weiß ich nicht, mit meinen Kindern zusammen sein durfte.
Ja. Wenn Sie jetzt,
die kann man durch Geld nicht bezahlen.
Ja, da sagen Sie sicherlich was Richtiges. Aber Sie scheinen es ja auch irgendwie hinbekommen zu haben. Was hat Ihnen geholfen?
Was hat mir geholfen? Geholfen hat mir das eigene Vertrauen, dass ich das schaffe. Und dass wir das schaffen. Ich, mein Sohn und auch die Mutter. Dass wir das hinbekommen, dass wir, jeder in seiner Position, in die er steckt, das Beste für unseren Sohn schaffen und auch Und da muss ich natürlich auch einen Dank der Schule, die dir auch mit ins Boot nehmen, dass dort eben halt auch sozusagen, dass er sich praktisch voll gut durch diese Zeit gekommen ist und sich zum guten Schüler entwickelt.
Also offenbar eine verständnisvolle Schule, die auch für die Situation ihres Sohnes Verständnis hatte.
Auf jeden Fall. Und deswegen sage ich, es braucht es Geld. Ich weiß nicht, ob es Geld alleine, der ist natürlich ein großer Faktor, aber der alleine bringt es nicht, sondern man braucht das trotzdem, dass irgendwie sozial irgendwie stimmig ist, auch wenn man in zwei Teile oder drei Teile zu tun hat. Deswegen bin ich einfach glücklich, dass das wirklich gut gelaufen ist. Und dieses Armutsrisiko, klar, aber das ist ja nicht alles, sondern es gibt ja auch Familien, wo Geld und so weiter alles vorhanden ist, aber trotzdem kenne ich auch, wo deine Kinder trotzdem schlechte Zukunft haben. Insofern ist bei mir jemand anders rumgelaufen.
Herr Dehl, ich würde diesen Punkt gerne weitergeben in die Runde, dass wir weil Sie ja was Wichtiges ansprechen. Also Geld allein macht es nicht. Dankeschön erstmal für Ihren Anruf. Bleiben Sie am Radio und hören, wie wir auch da weiterführen. Also gerade den Punkt eben, Geld allein macht es nicht, sondern es braucht, wie Herr Dehl jetzt eben gerade sagt, beispielsweise eine mitdenkende Schule, eine vielleicht fürsorgliche Schule. Frau Lenze, also wenn wir uns das angucken, der andere Part, also jetzt mal gar nicht nur über Geld geredet, das kommt sicherlich auch immer wieder, so eine Forderung, ich glaube, Herr David hat es eben auch gesagt, also welche Hilfen stehen Menschen eigentlich zur Verfügung, da jetzt den Überblick zu bewahren? Auch da muss ja doch eine große Unterstützung geschehen, wenn Alleinerziehende diese Aufgabe bewerkstelligen sollen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und der Staat hat ja auch, der kennt ja das Problem auch mit der Armut von Alleinerziehenden und hat in den letzten Jahren ja immer versucht, auch einzelne Hilfsinstrumente zu verbessern, neu einzuführen. Da ist dann leider doch ein ziemlich unübersichtliches Konglomerat entstanden. Also wir haben natürlich das Kindergeld, den Kinderzuschlag, es gibt Kinderwohngeld, es gibt den Unterhaltsvorschuss, es gibt die Leistungen, die im SGB II, also das Bildungs- und Teilhabepaket, es gibt wahnsinnig viel. Das Problem dabei ist, dass diese ganzen Leistungen bei unterschiedlichen Ämtern beantragt werden müssen. Man muss erstmal überhaupt wissen, dass es diese Leistung gibt, dass die für einen selber in Frage kommen. Ja, dann gibt es unterschiedliche Forderungen, was man da einreichen muss, unterschiedliche Bewilligungszeiträume. Es ist wahnsinnig kompliziert, gerade auch die Entscheidung Hartz IV oder die Sozialleistungen, die mich rausführen aus Hartz IV, also extrem. Selbst die Personen auf den Ämtern im Jobcenter, die haben zum Ersten vielleicht nicht so viel Zeit, aber das zu entscheiden können noch nicht mal diese Personen. Also es ist ein extrem kompliziertes Hilfesystem entstanden.
Ich glaube, ich habe was gelesen von 150 verschiedenen Leistungen, die zu beantragen wären.
Ja, das sind dann die gesamten Familienleistungen, die natürlich auch für die Alleinerziehenden natürlich auch in Frage kommen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Also es würde erstmal, was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre eine unabhängige Beratungsstelle, wo Personen hingehen können und sich unabhängig beraten lassen können. Auf den Ämtern ist das immer so eine Sache, ob sie wirklich umfassend beraten werden. Aber noch besser wäre es natürlich, man würde Leistungen zusammenfassen, dass eine Leistung beantragt werden muss, die dann eben auch dann passgenau sitzt. Und dazu kommt noch etwas, was vielleicht auch schon angesprochen wurde, ist, dass wir gerade auf dem Jobcenter viele Leute, Herr David hat es in seinem Buch, das ich auch gelesen habe und sehr interessant fand, hat es in seinem Buch auch angedeutet, dass viele Personen auf dem Jobcenter schlechte Erfahrungen machen, dass sie dort schlecht behandelt werden. Ja. Und dann natürlich erst recht nicht ihre Ansprüche dort geltend machen können. Also das ist auch noch ein großes Problem.
Dieser eine vielleicht zu beantragende Teil, was sagen Sie zum Stichwort Kindergrundsicherung?
Ja, das wäre zum Beispiel doch eine wichtige Forderung, die wir hätten. Und soweit es im Koalitionsvertrag jetzt auch vereinbart ist, wird man auf jeden Fall drei Leistungen, also den Kinderzuschlag, das Kindergeld und das Wohngeld hier zusammenfassen können, dass man da eine Leistung hat. Das wäre ein Beginn. Das wäre sicherlich eine wichtige Forderung und ein Einstieg, um das ganze System zu entwirren und unkomplizierter zu machen.
Das ist ja auch der Grund, wenn ich da kurz einhaken darf, warum das erst 2023, bis Ende 2023 soll eine Arbeitsgruppe in der Ampelkoalition ja ein Konzept dazu erarbeitet haben, Frau Lenze, so habe ich das zumindest gelesen. Das ist ja auch der Grund, warum das erst so spät
kommen soll, weil das offenbar mit diesen 150 verschiedenen Leistungen oder so ein Gestrüpp ist, dass man da überhaupt erstmal aufräumen muss. Ich frage mich so ein bisschen, ja klar, aber warum braucht es die Hälfte? Also wahrscheinlich ist es wahnsinnig kompliziert und das ist jetzt super unterkomplex, wie ich darauf eingehe, aber warum braucht es die Hälfte der kompletten Regierungszeit, um ein Konzept zu erarbeiten? Da ist dann noch nicht davon die Rede, oder korrigieren Sie mich, wenn Sie da bessere Informationen haben, aber da ist dann noch nicht davon die Rede, dass es auch schon angewendet wird, Ende 2023, und wir sind noch im ersten oder im zweiten Quartal 2022. Ne? Also warum dauert es so lange? Und irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden mit diesem, das ist so komplex. Und dann denke ich mir so, ja, dann arbeitet da doch mit mehr Leuten dran.
Also auf jeden
Fall.
Vielleicht
ist es ja naiv
von mir. Betonung, Kindergrundsicherung muss schneller her. Betonung von unserem Mitstreiter hier, Olivier David. Übrigens, sein Buch wollte ich jetzt auch mal nennen, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Einer unserer Gäste, die andere, Anna Lenze. Und dann Sie am Telefon 0800 2254 2254. Und am Telefon begrüße ich Frau Rösing. Schönen guten Tag, Frau Rösing.
Hallo.
Hallo. Das Thema Alleinerziehend bewegt Sie.
Genau, also erstmal selber alleinerziehend gewesen oder immer noch. Ich weiß ja nicht, wann das mal aufhört. Mein Sohn ist jetzt schon 23. Meine Erfahrung war, also dramatisch, würde ich mal sagen. Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen alleinerziehend mit partnerschaftlicher, jedoch getrennten Erziehung und Unterhalt. Mhm. So. Und dann gibt es ja noch die Gruppe alleinerziehend ohne das alles, ne? Wo man sagt, da ist diese Person und die hat die Kinder und die versucht, das irgendwie zu managen. Und da fehlte mir in dieser Zwickmühle von, naja, auf der Arbeit bist du nicht die effizienteste oder wirst du nicht als effizienteste Kollegin gesehen, weil du musst ja immer pünktlich Feierabend machen, weil du ja dein Kind abholen musst. Ne? Also Überstunden schwierig, somit auch der Aufstieg schwierig. Auf der Mutterseite war es dann immer so, dass ich auch dachte, hier kommst du auch zu kurz, weil du dein Kind immer so spät abholst, was vorhin schon in der Sendung benannt wurde. Und das Wochenende gehörte nur meinem Kind. Also ich hatte gar kein Wochenende. Am Wochenende war ich dann Vollzeitmutter. Und in der Woche war ich 50-50 und am Wochenende wieder Vollzeitmutter. Und wo ich war, ich habe mich gar nicht mehr gesehen. Und mir fehlt eine Unterstützung, also fehlte, würde ich mal sagen, sozialpsychologisch. Also ich weiß, man hat sowieso keine Zeit, aber dass es da jemanden gibt, zum Beispiel Babysitter, dass man sagt, boah, einmal die Woche rausgehen, einmal die Woche vielleicht mit einer Freundin treffen oder ins Theater, wenn das Kind schläft, kann man sich ja kaum leisten, wenn sie 10 € die Stunde zahlen und sagen, ich bin jetzt 4-5 Stunden weg.
Also Stress und keine sowohl soziale als auch psychologische Hilfe. Das ist,
ja, genau. Also und die Anerkennung, was mir fehlte, ist meine Freundin aus Irland, also die Irin, die hat zu mir gesagt, you've done a great job. Und da meine ich, das mal zu hören als Mutter, alleinerziehend oder auch als Vater, alleinerziehend, man ist immer so in der Kritik, man fühlt sich so, also du bist nicht die richtige, gute, Anführungsstrichen, Kollegin, aber auch nicht die richtig gute Mutter. Und dass die Gesellschaft einfach sich mal hinstellt und ihre Sichtweise verändert, so einen Paradigmenwechsel vornimmt und sagt, wow, diese Person, die muss echt beides stemmen. Und dass man da eine Anerkennung bekommt und eigentlich mal den Hut zieht, was diese Menschen leisten. Ich brauche kein Mitleid, hilft mir sowieso nicht.
Anerkennung, genau.
Ja, Anerkennung und Unterstützung.
Da fragen wir doch mal bei Frau Lenze, die viele Studien zur Situation von Alleinerziehenden gemacht hat und damit ja auch viele Stimmen Alleinerziehender gehört hat. Das ist sicherlich eine Forderung Anerkennung der Leistung, die Sie immer wieder hören, Frau Lenze.
Ja, sicherlich Anerkennung, aber vor allen Dingen auch tatkräftige Unterstützung, wie das ja gerade mal als Beispiel genannt wurde, einmal die Woche einen Babysitter gestellt zu bekommen. Das gibt es teilweise auch schon, ja, zumindest wenn sie irgendwie in manchen Kommunen haben das über die Jugendämter, versuchen das zu regeln, dass es so etwas gibt, ja. Aber dann sind sie immer schon in diesem Bereich, ja, Jugendamt, Erziehungsnotstand etc., da mag es das durchaus geben. Aber wenn ich jetzt nochmal weiterschaue, dann fällt in ganz vielen Studien, Untersuchungen, in denen also Alleinerziehende befragt werden, immer wieder auf, dass dort auch wirklich ganz große gesundheitliche Einschränkungen bestehen, sowohl was die Mütter oder alleinerziehende Väter angeht, als auch vor allem was die Kinder angeht. Und dann gibt es wiederum andere Studien, die gucken mal, was können denn reiche und arme Eltern ausgeben für Gesundheitsausgaben zum Beispiel. Mhm. Das ist die größte Diskrepanz, was reiche und arme Eltern ausgeben können, liegt bei den Gesundheitsausgaben. Also da ist, glaube ich, ein wirklicher ganz, ganz großer Nachholbedarf. Da muss man auf jeden Fall ran. Und zur Gesundheit gehört natürlich auch die psychische Gesundheit. Ja, also da liegt es wohl sehr im Argen, wenn man den Studien und Befragungen Glauben schenken möchte.
Und Frau Rösing, Sie können das ja aus Ihrer praktischen Erfahrung bestätigen.
Absolut. Und was mir auch mitgeteilt wurde, war, dass die Anzahl der hilfesuchenden oder betreuten Familien in Jugendämtern, das ist eine große Anzahl von alleinerziehenden Familien. Mhm. Das liegt auch daran, weil man dann wirklich, ich sag jetzt mal, am Ende seiner Nerven ist oder seiner Ideen oder seiner Lösungsmöglichkeit. Und so Helfertische in Schulen, dass man sagt, naja, hier ist ein Kind, bei mir war es noch doppelt gemoppelt, mein Sohn ist halt auch noch hochbegabt. Das möchte ich, ich hatte 14 Schulen. Wenn man sich vorstellt, wie viele Klassenkonferenzen man hatte, bis man 14 Schulen durch hat, dann kennen Sie mein Leben. Ich fühlte mich immer so als Angeklagte. Und die Sache ist, ja, alles, was Sie sagen, unterstütze ich. Es geht nicht nur ums Geld, was der Vorredner gesagt hat, aber ich fühle mich auch nur als Teil der Gesellschaft, wenn ich an der Gesellschaft teilnehmen kann. Und wenn ich nur teilnehmen kann. Wenn ich aber nur noch zu Hause bin und arbeite und nur noch schaue, wie ich Rechnung bezahlen kann und mein Kind glücklich mache, dann verliere ich mich. Und ich bin auch Teil der Gesellschaft.
Frau Rösing, Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen, was ich bei Herrn David im Buch auch wiedergefunden habe. Herr David, Frau Rösing hat eben angesprochen, irgendwie so ein Tisch der Möglichkeiten. Also einfach auch mal mit anderen Köpfen darüber reden, was für Möglichkeiten zum Beispiel der Hilfe, aber auch der, der Chancen irgendwie sind gegeben. Genau das haben Sie eigentlich auch beklagt. Armut wäre nicht nur eine Armut an finanziellen Dingen, sondern Armut eigentlich an Möglichkeiten.
Ja, genau. Also das ist eben das, ne? Also bei mir und meiner Familie, und ich will das nicht auf alle armen Menschen anwenden, weil es gibt da mit Sicherheit große Teile von Menschen, die einfach nur, wo Armut einfach an sich einfach nur das Problem ist, ihnen fehlt Geld. Bei uns war es, uns fehlte Geld, uns fehlte Handwerkszeug, mit den Problemen im Alltag umzugehen. Als Familie und unserer Mutter fehlte das und uns als Kindern fehlte das auch. Mir fehlt es jetzt auch als Erwachsener immer wieder. Also
die Kompetenz, so etwas zu tun?
Ja, die Kompetenz, sich selber zu helfen, also eine Selbstwirksamkeitserfahrung, die Erfahrung zu machen, dass man selber den Unterschied machen kann, dass man selber nicht, dass man sich selber aus einer Situation befreien kann. Dazu, also um sich selber irgendwie, um diese ganzen Anträge zu schreiben, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, als Alleinerziehende. Ich bin ja jetzt nicht in der Position, weil ich habe keine Kinder.
Sie haben es als Kind halt erlebt.
Ich habe es als Kind erlebt, richtig, genau. Da muss man ja das Gefühl haben, dass es Leute gibt, die einem helfen. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat, berechtigterweise, weil man diese Hilfe nie bekommen hat, wie kommt man dann auf die Idee, ne? Und das ist so ein, also wie kommt man dann auf die Idee, dass es da draußen Menschen gibt, also 500 Meter entfernt von meiner Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, war ein Jugendzentrum. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da zum Beispiel Hausaufgabenhilfe gegeben hätte.
Haben
oder
Sie
so.
Aber nie in Anspruch genommen?
Habe ich nie in Anspruch genommen. Meine Mutter ist auch nicht auf die Idee gekommen. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen. Ich mache es ihr nicht zum Vorwurf, ne? Die hatte bis über beide Ohren einfach genug Stress und ist ja selber auch so aufgewachsen, ne? Also meine Mutter hatte ja nicht ein gutes Leben, bis sie dann Kinder bekommen hat und dann wurde alles schlecht, sondern sie ist selber in Armut aufgewachsen, hat selber in ihrer Kindheit schon irgendwie Gewalterfahrung gemacht. Und da tragen sich so Dinge über Generationen fort und werden so weiter vererbt. Und ich frage mich, was das über unsere Gesellschaft aussagt, wenn es da zu wenig Hilfsangebote gibt.
Oder die Hilfsangebote sind da, aber erreichen die Leute nicht. Frau Lenze, da können Sie vielleicht auch nochmal aus Studien beitragen. Also die Hilfen sind offenbar, es wird ja auch immer wieder gesagt, es gibt ganz viele Pakete, Teilhabepakete, die nicht abgerufen werden. Woran liegt das?
Es gibt viele zerklüftete Hilfen hier und dort, aber es fehlt praktisch eine Anlaufstelle, an die sich Alleinerziehende, oft kommt das ja auch plötzlich, gerade wenn Beziehungen zerbrechen, ist das ja keine Sache, auf die man sich 5 Jahre vorbereiten kann, also keine einheitliche Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, wo man hört, wo es vielleicht psychologische Beratung, es gibt ja auch über die Jugendämter dann in Trennungssituationen, gibt es ja die Ansprüche auf Beratung, wo es sowas gibt, wie man seinen Lebensunterhalt jetzt bestreiten kann, wo es die Betreuungsmöglichkeiten für das Kind gibt, wo man Wohngeld beantragen kann. diese Anlaufstelle fehlt und von daher ist es oft auch Zufall, ob man irgendwie von Ansprüchen erfährt. Manchmal werden auch verkehrte, wird das sozusagen über die Mund-zu-Mund-Propaganda verkehrt weitertransportiert, was man bekommt oder auch vielleicht nicht bekommt. Also das wäre etwas, was ganz, ganz wichtig wäre, eine zentrale Anlaufstelle für Alleinerziehende.
Unsere Hörerin Kerstin Eppert hat uns angerufen. Ich glaube, Ihre Erfahrungen gehen in eine ähnliche Richtung, Frau Eppert.
Ja, vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Ich bin selber gar nicht Alleinerziehende, aber mich interessiert das Thema. Ich bin da, ja, das nimmt mich sehr mit, das tut mir sehr leid. Ich habe zeitweise mit meinen zwei Kindern so selbstgewählte Phasen gehabt, wo mein Mann auf Reisen war und ich dann Monate allein erzogen habe. Aber das war eben immer mit dem Wissen,
es geht wieder zu Ende, ja.
Genau, es geht zu Ende und ich bin wirklich habe geächtzt unter der Last. Das ist unfassbar. Was ich hier sagen wollte, ist, dass ich finde, dass ich habe immer Vollzeit gearbeitet. Das fand ich einfach schon eine Herausforderung, da noch die Kindererziehung und die Care-Arbeit mit einzubringen. Und ich finde, dass wir da schon einen unfassbaren Aufwand haben in Deutschland, um uns um Schulen und Unterrichtsbegleitung, die ganze Elternarbeit, Kommunikation mit Krankenkassen, wenn dann mal irgendeine Behandlung ist oder so. Also im Alltag, finde ich, ist es schon ein unfassbares Gewicht, was auf den Erziehenden liegt. Und wenn dann noch besondere Bedarfe hinzukommen oder familiäre Krisen, ist einfach ein unglaublicher Organisationsaufwand, finde ich, in Deutschland. Und das ist ein eigener Job, sich dann um die Kinder zu kümmern. Und da möchte ich den Vorrednerinnen und auch Frau Lenze nochmal, das möchte ich wiederholen oder betonen. Ich finde es extrem wichtig, dass die Kindergrundsicherung kommt. Ich finde auch, dass wir die Kinderrechte im Grundgesetz brauchen. Was ich aber auch finde, und das war so der Aufhänger für meinen Anruf, ist, dass ich finde, dass unsere öffentliche Verwaltung und die Organisationen, die für die Unterstützung zuständig sind, da muss ein Wandel der Wahrnehmung stattfinden. In der internationalen Zusammenarbeit gibt es diesen Begriff der Rights Holder und der Duty Bearers. Das ist eine Unterscheidung von Rechtehalterinnen, also Bürgerinnen und Bürger, die einen Anspruch auf etwas haben, ein Recht auf etwas haben. Und die Verwaltung ist sozusagen eine Pflichterbringerin. Das heißt, die hat die Verpflichtung, diejenigen, die die Rechte haben, einen Anspruch wahrzunehmen, darauf aufmerksam zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland unsere Verwaltung so reformieren, dass sie proaktiv auf Menschen zutritt, die in irgendeiner Form einen Anspruch haben. Und das gibt es in anderen Ländern schon. Also mir ist das in Frankreich passiert, als ich da mal ein Jahr lang studiert habe. Da ist das Wohnungsamt, hat Zettel verteilt in den Studierendenwohnheimen und gesagt, Leute, ihr habt Anspruch auf Wohngeld, nehmt den wahr, hier ist das Formular, so wird das ausgefüllt, kommt zu uns, wir geben euch Wohngeld. Und so, finde ich, müsste das auch in Deutschland funktionieren, dass man gar nicht selber hinlaufen muss, sondern dass die Ämter sich untereinander absprechen. Das ist ja auch so ein Koordinationsproblem. Aber,
Frau Eppert, Sie wollen eine Revolution.
Nein, eine
nichts eine weniger als eine Revolution.
Also,
auf jeden Fall kann ich durch Ihren und Frau Rösings Anruf hier schon mal ableiten und die vielen E-Mails, die uns erreichen. Also Hilfe wirklich koordiniert, niederschwellig und an diejenigen, die sie brauchen, auch herangetragen. Frau Eppert, Frau Rösing, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Anrufe hier in unserer Sendung. Wir haben gerade eine E-Mail bekommen von Lydia Smolny aus Karlsruhe, die uns zugehört hat und in Sachen Beratung noch etwas beifügen wollte. Ist nicht ganz korrekt, sagt sie, dass es keine Beratung für Antragstellende gibt. Wenn das so rübergekommen sein sollte, ist das auch ein Fehler, füge ich jetzt hinzu. Aber sie fügt nochmal an, Unterstützung wird von vielen Beratungsstellen der freien Träger der Wohlfahrtspflege, zum Beispiel Caritas Diakonie AWO, geleistet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich für diese Menschen ein, dass sie die Leistungen bekommen, die ihnen zustehen und helfen beim Ausfüllen der Anträge. Frau Lenze, das können Sie bestätigen.
Auf jeden Fall. Ne? Das hatte ich auch nicht in Abrede stellen wollen, dass es das gar nicht gäbe. Ne? Aber man muss natürlich in so einer Trennungssituation dann auch davon erfahren, wo die nächste Stelle ist. Die müssen auch genug Kapazitäten haben, um mich beraten zu können, mir schnell einen Termin zu geben. Aber auf jeden Fall gibt es das, ja.
Wir haben unseren Hörer, Moment, jetzt klemmt hier wieder der Knopf und ich kann das Telefon nicht bedienen. Oh, meine Güte. Also, unseren Hörer Marco Holtmann möchte ich dran. Man kann sich schon mal vorbereiten. Jetzt kann ich drücken. Herr Holtmann, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau. Ich danke erstmal, dass ich in die Sendung kommen darf. Ich höre hier jetzt schon seit einer halben Stunde zu. Ich fahre Auto.
Ja, das hört man wiederum sehr laut vielleicht.
Ja, ich versuche jetzt mal einfach ein wenig auf den Parkplatz zu fahren, aber ich habe jetzt die ganze, ich musste auch los. Von daher, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Geht
Nein,
das,
bitte.
Oder ist es schlecht?
Das, wenn Sie so viel schon in Kauf genommen haben, welchen Beitrag wollen Sie beifügen?
Also, ich habe jetzt schon ganz viel gehört und bei mir tun sich immer neue Gedanken auf, die da so sprießen. Ich möchte vielleicht erzählen, ich bin seit 25 Jahren in der Jugendhilfe tätig, war auch beim Jugendamt und arbeite momentan mit den sogenannten Systemsprengern, wobei ich die Schwachstellenentdecker nenne. Und ich empfinde
Schwachstellenentdecker.
Ich empfinde also da einfach eine hohe, also ich kenne viele alleinerziehenden Schicksale. So, ne, weil ich in meinem Rahmen der Arbeit sehr viel mit Alleinerziehenden zusammengearbeitet habe. Und ich habe über die Jahre so festgestellt, dass wir haben natürlich soziologisch gesehen eine Veränderung der des Frauenbildes und des Männerbildes auch mitgemacht, sage ich mal. Und ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, Mutter sein oder also alleinerziehend sein, auch Vater sein, hat sich sehr verändert. Aber gerade bei den Müttern, weil ich habe halt viel mit alleinerziehenden Müttern zu tun gehabt, gerade Mutter sein hat nicht mehr den Stellenwert in der Gesellschaft, den es eigentlich verdient. So, ne? Also sich mit der Erziehung der Familie, der Kinder zu beschäftigen, das habe ich so ein bisschen als Entwertung festgestellt, dass da einfach häufig auch gesagt wird, ach so, du machst jetzt keine Karriere, du kümmerst dich um die Kinder. So, bei meiner Frau war es nämlich so, die hat nämlich mal irgendwann im Bekannten- und Freundeskreis gesagt, naja, wenn wir es uns leisten könnten, ich würde gerne zu Hause bleiben. Und dann kam von ganz vielen Frauen so, ja, aber wofür hast denn du dann studiert? So, ne? Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, der insgesamt einfach mehr in den Vordergrund muss, dass es belohnt werden sollte, sich um die Erziehung der Kinder für diese Gesellschaft auch einzusetzen und da bestimmte Dinge auch in den Hintergrund zu stellen, nämlich die eigene Karriere und so. Und wieso sollte es nicht so eine Mutterrente geben? Warum sollte diese Leistung, die man verbringt, nicht auch als Arbeit anerkannt werden, weil nichts anderes ist es? So, es ist eine harte Arbeit, die diese Frauen oder diese Menschen da vollbringen, weil all das, was bisher genannt wurde, ist richtig.
Also Mütter- oder Väterrente, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie sich auch...
Naja, richtig.
Aber aus dem, aus Ihren Erfahrungen heraus sind es halt doch eben in den meisten Fällen Mütter. Ich habe mir das mal notiert, das Thema Rente. Ich wollte sowieso auch gerade mal auf diese, auch auf Steuer und so weiter zu sprechen kommen. Aber da ich Sie jetzt, und Sie sagen, auch beim Jugendamt gearbeitet, gerade am Telefon habe und wir ja darüber gesprochen haben, es gibt viele Hilfen, aber viele Menschen scheuen auch davor zurück, sie anzunehmen. Wie haben Sie das im Jugendamt wahrgenommen? Also der Schritt, sich wirklich auch Hilfe zu holen, die ja eventuell doch da ist. Ist das nach wie vor oder ändert sich da was, dass man vielleicht doch...
Ja, also ich glaube, da muss man auch wieder ganz vorne anfangen. Ich glaube, wir haben ein Imageproblem im Jugendamt. Wir haben auch meiner Meinung nach durch den Wegfall des Diploms und des Anerkennungsjahres einen unheimlichen Qualitätsverlust in der Ausbildung. So, ich erlebe auch in der Ausbildung zum Erzieher einfach dadurch, ich mache ganz viel Supervisionen und Coachings, ich erlebe da einfach auch, dass dieses ganze System des sozialen Bereiches müsste eigentlich reformiert werden. Es ist viel zu wenig Praxis. Ich erlebe das viel zu wenig.
Oh, Herr Holtmann, ich glaube... Ihr Parkplatz ist jetzt irgendwie wir hören Sie kaum noch, Sie sind immer wieder zwischendrin sehr weit weg. Aber Dankeschön für das, was wir verstanden haben, Marco Holtmann aus seiner Praxis eben auch erzählt. Und ich habe mir das Wort Mütterrente notiert. Mütterrente, also in Anerkennung eigentlich, also der Care-Arbeit, auch der Leistung auch. Frau Lenze, geht es in die Richtung?
Ja. Ich meine, wir haben ja schon Erziehungszeiten in der Rente, 3 für jedes Kind zum Durchschnittsverdienst aller Versicherten. Jetzt zu sagen, wenn Frauen zurückstecken, dann sollen sie da eine Mütterrente bekommen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen die zielführende Reform wäre. Also das mag vielleicht klappen dann bei Frauen, die in einer Paarbeziehung sind, die zusammenbleiben, also auch verheiratet sind. Ja, da gleicht sich ja einiges hinterher wieder aus. Aber wenn die Frauen dann alleinerziehend sind, was weiß ich, die Kinder sind 6 und 12 und sie bekommt dann für diese 6 Jahre dann nochmal eine Mütterrente, dann wäre sie trotzdem ja immer noch in einem Alter, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass sie arbeiten müsste. Und wie kommt sie dann wieder in den Arbeitsmarkt rein? Ich glaube, das Ziel sollte schon sein, auch das realistische Ziel sollte schon sein, dass auch Alleinerziehende im Erwerbsleben verankert sind. Und die Hilfen sollten sich darauf, sollten darauf abzielen und nicht hier auf eine Kompensation durch eine Mütterrente, ist meine Meinung.
Hier wird von einer Hörerin über Facebook angesprochen, solange vor Gesetz und Steuer Eheleute als Familie gewertet werden, nicht aber Einzelpersonen mit Kindern, läuft etwas schief. Das ist ja auch so ein Thema. Also Steuer, also dieses Ehegattensplitting ist, glaube ich, etwas, was Sie auch sehr kritikwürdig finden.
Ja, beziehungsweise das Ehegattensplitting würde ich jetzt nicht kritisieren. Nur, dass es eben für Alleinerziehende, aber auch übrigens für Paare, die nicht verheiratet sind und Kinder gemeinsam erziehen, auch nicht greift. Ja? Also dafür haben Alleinerziehende einen steuerlichen Entlastungsbetrag. Der liegt bei 4.008 Euro im Jahr. Und das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Also auch im internationalen Vergleich greift Deutschland auf die Einkommen von Alleinerziehenden viel zu scharf zu. Das Bundesverfassungsgericht hat in den 80er Jahren schon mal gesagt, klar, Ehegattensplitting für Alleinerziehende geht nicht, ist damals gesagt worden, aber die müssen einen praktisch zweiten Grundfreibetrag haben. Und wenn alleine das heute realisiert würde, dann müsste der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende eher bei 9.000 Euro liegen als bei 4.000 Euro. Das wäre also ein erster Schritt, dass man das erhöht, dass man den Alleinerziehenden von dem Einkommen, das sie selber erzielen, unter erschwerten Bedingungen mehr belässt, als es im Augenblick der Fall ist. Das finde ich ein wichtiges Thema.
Das Thema Rente verlässt uns aber nicht, weil es doch einige Hörerinnen und Hörer ansprechen. Eleonore Föhringer-Dotzel habe ich jetzt am Telefon, wenn ich ihren Namen hier, der ist sehr klein geschrieben, richtig. Drotz. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich unterstreiche alles, was bislang gesagt worden ist und möchte hinzufügen, dass mich geärgert hat, nachdem ich meine 5 Kinder alleine großgezogen habe, überwiegend, dass ich dann steuerlich plötzlich als kinderlos beurteilt wurde und ich das aber gar nicht so empfand. Es ist eine Illusion, dass man kein Geld mehr für die Kinder ausgibt, wenn sie 18 sind. Und besonders bei 5, da passiert immer wieder mal was. Und es ist auch unfair, dass man dem Elternteil dann nicht zugesteht, jetzt mal ein bisschen was für sich selber zu machen. Also wenn man kein hohes Einkommen hat, dann fühlt man sich so danach so, jetzt könnte ich mal, aber man kann meistens oder häufig nicht. Und dann in der Rente geht das so weiter. Ne? Also wenn ich dann so weit bin in ein paar Jahren, dann nicht mehr vielen, dann ist es die Grundsicherung. Und jetzt habe ich immerhin 5 Steuerzahler großgezogen.
Ja. Und Ihre Rente wird nicht reichen, sagen Sie?
Vielleicht für die Miete.
Unsere Hörerin Silvia Butsch schreibt etwas Ähnliches. Ich habe mein Kind auch alleine großgezogen und wenn ich jetzt zurückschaue, dann weiß ich manchmal nicht, wie es überhaupt gegangen ist. Manchmal war das Gehalt so dünn, dass ab dem 20. des Monats nur noch das Kindergeld rettete. Und wenn es in Richtung Rente geht, dann werde ich wohl noch mal bitter an diese Jahre erinnert werden. Frau Lenzer, also Armut als Alleinerziehende führt automatisch in die Altersarmut?
Wenn Sie als Alleinerziehende kein großes Einkommen erwirtschaften oder und nicht Vollzeit erwerbstätig sind, wird es in der Regel so sein, ja, dass dann auch die Rente nicht reichen wird, weil einfach diese vielen Jahre fehlen. Wir haben ein Rentensystem, das darauf aufgebaut ist, je mehr und je länger ich einzahle, desto höher wird auch die Rente. Und da ist sozusagen das Alleinerziehendenrisiko im Augenblick nicht abgeprägt. Wird nicht berücksichtigt. Da hatten wir ja vorhin schon mal eine Idee, ob man nicht bei Alleinerziehenden nochmal etwas an den Kindererziehungszeiten machen sollte. Mhm. Das haben wir bislang noch nicht, aber das ist sicherlich ein vernünftiger Reformvorschlag. Einige von den Frauen müsste man schauen, ob die nicht auch von der Grundrente, die ja eingeführt worden ist, profitieren können. Also bei 5 Kindern, das sind ja 3 pro Kind 3 Jahre Kindererziehungszeiten, das zählt ja auch für die Frage, wie viel Jahre habe ich hier in das System, für das System beigetragen. Und da könnten natürlich auch die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllt sein. Aber das kann ich natürlich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen.
Frau Droster, sollten Sie sich vielleicht dann nochmal den Tipp mitnehmen und irgendwie beraten lassen in die Richtung hin.
Wo berät man sich da genau?
Wo berät man? Lässt man sich da beraten, Frau Lenz?
Ja, das kann die Rentenversicherung. Die hat ja Beratungsstellen, da muss man einen Termin ausmachen und da, die können einem das ausrechnen sozusagen.
Also noch ein ganz praktischer Tipp. Dankeschön für den Anruf und ein schönes Wochenende wünsche ich. In der E-Mail von Frau Butt wird noch etwas anderes angesprochen. Sie schreibt hier also, das Kindergeld hat sie manchmal nur gerettet. Da war ich froh drüber, als das Kind zur Schule kam und die Kita nicht mehr bezahlen musste. Der Vater hat sich rausgehalten. Dieses Thema habe ich hier öfter gefunden. Eine andere Hörerin schreibt uns, ich fände es toll, wenn ich mich neben Vollzeitjob im Schichtbetrieb und 2 Kindern unter 10 nicht noch darum bemühen müsste, Unterhaltsvorschuss zu beantragen, wenn der Vater spontan wieder nicht zahlt. Wie ist das eigentlich geregelt, Frau Lenze?
Ja, das Thema Unterhalt ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch für die, für das Budget, das Alleinerziehende zur Verfügung haben. Und da ist es eben seit Jahren schon so, es ist immer schwer zu glauben, aber seit Jahren wird es immer wieder nachgewiesen, dass die Hälfte der Kinder überhaupt keinen Unterhalt von dem getrennt lebenden Elternteil erhalten. Ein weiteres Viertel sozusagen nicht den Mindestunterhalt erhält und nur ein Viertel aller Kinder getrennt lebender Eltern erhält einen Unterhalt, der dem Mindestunterhalt entspricht oder darüber liegt. Also ich finde, das sind schockierende Zahlen, die sich auch im Laufe der Zeit eher verschlechtern als verbessern. Und dafür gibt es natürlich den Unterhaltsvorschuss, der zum Glück auch reformiert worden ist in den letzten Jahren. Früher war der in vielfältiger Weise begrenzt, aber heute ist es praktisch möglich, für ein Kind vom 1. bis zum 18. Lebensjahr den Unterhaltsvorschuss in Höhe des Mindestunterhaltes zu erhalten. Dazu muss man aber sagen, was auch Teil des Dilemmas ist, dass dieser Mindestunterhalt nur sozusagen das sächliche Existenzminimum von Kindern abdeckt, also zum Beispiel Wohnen, Kleidung etc., ja, dass aber viele Kosten, die durch Kinder entstehen, dadurch nicht abgedeckt sind. Es ist darin nicht enthalten, das Geld, ne? Also zum Beispiel Kinderbetreuungskosten, die ganze Freizeit etc., was sie brauchen, um Kindern Teilhabe auch zu ermöglichen. Das ist nicht drin, das müssen die Alleinerziehenden immer aus eigener Tasche zahlen. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Dilemma. Sie haben wenig Zeit und Gelegenheit, Vollzeit tätig zu sein, hohes Erwerbseinkommen zu erzielen und müssen Bedarfe abdecken, die auch noch bei den Kindern entstehen. Und das ist etwas, was nicht sein darf. Also hier wäre natürlich auch eine Kindergrundsicherung ein Mittel zu sagen, alle Bedarfe von Kindern werden hier abgedeckt durch die Höhe der Leistung.
Kindergrundsicherung.
Ja, sodass sie nur noch für sich selber verdienen müssten, aber nicht noch für die Kinder mit.
Kindergrundsicherung, also das Stichwort, was uns hier immer wieder in der Sendung auffällt. Angerufen werden wir von Silvia Kurzhals. Schönen guten Tag, Frau Kurzhals.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Was brennt Ihnen auf der Seele, wenn Sie das Thema hören, Armutsrisiko alleinerziehend?
Ja, speziell Armut muss ich sagen, dass ich bin schon länger alleinerziehend. Also meine Ältere ist 22 und die Kleine, die ist 14. Und als beide noch jünger waren, habe ich in Teilzeit, wenn möglich, gearbeitet, brauchte aber aufgestockte Leistungen. Und die aufgestockten Leistungen, da wurden also das Kindergeld und das Unterhaltsgeld angerechnet, sodass ich teilweise von dem Geld meiner Kinder leben musste. Das heißt, wenn jetzt meine beiden Töchter das Kindergeld für sich behalten hätten können und auch den Unterhalt, den sie bekommen hat, also die Große hat Unterhalt bekommen, die Kleine hat eine Halbwaisenrente bekommen, eine sehr kleine aber, dann wären wir fein raus gewesen. Also jetzt, wir hätten keine großen Sprünge machen können, aber wir hätten gut leben können, sodass ich gesagt habe, ihr könnt irgendwie in den Sportverein gehen oder ach, wir fahren jetzt mal 2 Wochen irgendwie nach Schweden oder so, keine Ahnung. Und so mussten wir dann, also ich auf jeden Fall immer den Taler 2-mal umdrehen und das war schon schwierig.
Also dass Dinge, die Ihnen zustehen, gegeneinander aufgerechnet werden, das habe ich hier von mehreren Hörerinnen auch in den E-Mails bzw. Facebook gespiegelt bekommen. Frau Lenze, können Sie da noch etwas zu sagen?
Ja, da kann ich etwas zu sagen. Was Frau Kurzhals hier schildert, ist wirklich ein Skandal, der leider auch durch das Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden ist, dass Leistungen, die Kinder bekommen, also Unterhalt und Kindergeld, wenn es den eigenen Bedarf der Kinder überschreitet, dann noch auf den Bedarf der Mutter angerechnet wird, dass insgesamt die Familie weniger Leistungen bekommt. Also das ist wirklich etwas, was ich finde, gar nicht geht. Aber unabhängig davon haben wir, das ist das natürlich das ganze Hilfesystem durch ein Anrechnungsreigen bestimmt. Da wird jede Leistung auf die andere angerechnet, sodass man eigentlich immer nur über knapp über Hartz-IV-Niveau kommt, egal welche Leistung man beantragt. Oft passiert es auch, dass man eine Leistung erhöht und im Endeffekt dann plötzlich die Leute weniger Geld in der Tasche haben als vorher, weil man das gar nicht selber als Gesetzgeber mehr überblickt, was man, wenn man irgendwo etwas erhöht, was dann wieder irgendwo anders angerechnet wird und zu Kürzungen führt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Die Anrechnung der gegenseitigen Leistung, da muss man auf jeden Fall großzügiger sein, sodass überhaupt hier sich die materielle Lage von Alleinerziehenden verbessern kann, geschweige denn, dass man auch dahingegen beraten kann, wer überhaupt was beantragen sollte, was zu irgendwelchen anderen Kürzungen da wieder führt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Frau Kurzhals, also Dankeschön für den Einwurf, hier nochmal das Thema angebracht zu haben. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Ja, darf ich eins noch sagen?
Ja, bitte.
Und zwar das, was ich, eine Vorrednerin hat was von Pflichterbringer gesagt, dass die Menschen in der Verwaltung auch eine Pflicht haben. Mhm. Das fände ich, ich würde mir wünschen, dass die Leute in diesen Verwaltungen oder in den Jobcentern, damals, als ich noch aufgestockte Leistungen bekommen habe, ich war ja am Arbeiten, auch respektvoll mit den Menschen umgehen, die Hilfe brauchen. So, weil ich kam mir manchmal vor wie so ein Bittsteller, so wie das, als ob ich es nicht verdient hätte und selber schuld bin an der ganzen Misere, weil die einen von oben herab manchmal behandeln. Und andererseits Menschen, die jetzt Deutsch als Fremdsprache haben und auf so Hilfen angewiesen sind, meine Erfahrung ist so, die werden noch schlechter behandelt. Also das würde ich gerne mal weitergeben, dass sich das vielleicht mal hier in Deutschland ändern sollte.
Ein Wunsch aufgrund von Erfahrungen unserer Hörerin Silvia Kurzhals. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Kurzhals. Ich habe Frau Müller am Telefon. Frau Müller, schönen guten Tag.
Guten Morgen in die Runde und nochmal ein Kompliment an den Sender, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben.
Ein Thema, was so vielen auf der Seele brennt, dass wir, glaube ich, 3 Sendungen darüber machen könnten. Also das sage ich jetzt schon an dieser Stelle. Alle, die nicht drankommen, nicht verlesen werden, bitte nicht böse sein.
Gut. Also ich habe dazu noch Folgendes zu sagen. Und zwar, wir leben ja also in einer Gesellschaft, in der Väter unterrepräsentiert sind. Also es zieht sich ja über Generationen, weil sie eben berufstätig waren, immer Vollzeit. Und ich möchte jetzt mal was ganz Interessantes dazu beitragen. Und zwar, ich stamme aus einer alleinerziehenden Familie, die von einer Mutter betreut wurde und die war so aktiv in ihrem Berufsleben, dass das bei mir zu einer psychischen Erkrankung führte. Und zwar, ich vermisste die Mutter, ich wurde auch schlecht versorgt, wenn ich krank war. Da stand immer die Arbeit im Vordergrund zum Erhalt, ne? Und ja, und ich denke, das führt, wie der ihr Autor, der da mit in der Sendung sitzt, der heißt, glaube ich, David, ne? Mhm.
Herr David, Sie fühlen sich wahrscheinlich angesprochen.
Ja, absolut. Ich bin ganz Ohr.
Und ich kann das also alles sehr gut verstehen. Und ich denke, das hat also Auswirkungen auch für mein Leben noch, obwohl ich inzwischen alles selber regle und mache, ne? Also ich denke, das zieht sich unglaublich durch, dass man also so sich so defizitär begreift, also dass man denkt, man steht außen oder so. Bei uns war zum Beispiel auch die Situation, dass wir beide Kinder, also meine Schwester hat auch noch eine andere Hautfarbe und ich war auch ein dunkler Typ. Und ich habe also in meiner Kindheit noch erlebt, dass Leute nicht mit uns spielen durften, weil wir nicht ehelich waren, was wir als Kinder häufig falsch verstanden hatten. Wir dachten, das heißt nicht ehrlich, ne? Ja. Und genau, also das sind so Sachen, die waren wirklich traumatisch und es kostet fast ein ganzes Leben, sich aus solchen Sachen wieder hochzuarbeiten. Ne?
Wenn es überhaupt gelingt, Herr David, genau. Das ist eigentlich genau auch Ihr Thema, ne? Wie sich also so Scham, hatten Sie glaube ich vorhin schon mal angesprochen, wie sich Scham, wie sich die Situation eigentlich durch das ganze Leben zieht.
Ja, genau. Also Scham ist die eine Komponente davon, die auch solche Zustände intakt hält, ne? Also Scham sorgt dafür, dass eben Leute halt nicht für ihre eigene Teilhabe dann sorgen, wenn es denn die Möglichkeit gibt, weil eben das alles so stigmatisiert ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das auch, was die Hörerin gerade gesagt hat, ist halt, dass diese Kosten, die das verursacht auf persönlicher Ebene, psychische Erkrankungen, das Gefühl, nicht mitgedacht zu werden, nicht angesprochen zu werden, das Gefühl, mit seinen Problemen alleine zu sein, das zieht sich eben fort. Und das kann bei kleinen Kindern entstehen, wenn sie eben Kinder von Alleinerziehenden sind, wenn ihre Eltern finanzielle Probleme haben. Und das ist eben auch Teil von meinem Buch, dass ich mich damit beschäftige, wie ich mich in meinem Erwachsenenleben immer wieder vor ähnlichen Fragestellungen sehe und an manchen Hürden scheitere. Ne? Und das sozusagen zieht sich durch so ein Leben durch und wir reden gerne über Kinderarmut und sonst was, aber diese Kinder werden irgendwann erwachsen und dann haben sie, wenn sie dann nicht verstanden haben, dass ein Sozialstaat für sie da ist, dass der eine Sorgefunktion auch trägt, dann kann das nicht gut sein für eine Gesellschaft, auch für ein gesellschaftliches Klima. Ne? Da wachsen dann Leute heran, die Erfahrung machen, dass sogar, also ich kenne Freunde von mir, bin ja aus der Sozialhilfe als Kind gefallen, noch vor Hartz IV, also ich habe gar nicht Hartz IV mitbekommen. Als Erwachsener habe ich dann Hartz IV kurzfristig mitbekommen. Aber da gibt es Geschichten von Freunden von mir, die hatten dann mit 15 ihre erste Freundin und da musste ihre Freundin ihre komplette Kontobewegung offenlegen, um darzulegen, dass ihr Hartz IV nicht, also dass sie nicht irgendwie Geld von ihrem Freund bunkert und damit es nicht verrechnet wird. So, wenn du mit 15 sowas ausgesetzt bist oder für Schulden von deiner Mutter oder von deinem Vater bürgen musst, Hartz-IV-Schulden dann bezahlen musst, sobald du 18 bist, dann siehst du den Staat, dann siehst du den Sozialstaat nicht als Sozialstaat, sondern als Angreifer. Und da sollten wir uns, also das sollte sich ein Staat leisten, auch aus einer Gefahr für ein Gesellschaftsklima. Ne? So, da denke ich mir so, da muss ich noch viel tun, glaube ich.
Sagt Olivier David, Journalist und Autor hier in unserer Sendung Armutsrisiko alleinerziehend. Frau Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ein Thema wollte ich gerne bei dieser Überforderung, vielleicht ein etwas anderes Stichwort, aber unsere Hörerin Alexandra Schmidt hat uns geschrieben, zum Stichwort Kuren schwer zu beantragen, also dem extremen Stress durch permanente Überforderung ausgeliefert sein, konnte ich nur durch Mutter-Kind-Kuren begegnen. Aber diese Beantragung hat sich irgendwie wahnsinnig hingezogen, über Ablehnung, Widerspruch, nochmalige Ablehnung und so weiter und so fort. Auch hier wäre dringendes Umdenken geboten. Frau Lenze, wahrscheinlich auch so ein Punkt, weil Sie vorhin gesagt haben, gesundheitliche Kosten, also wie da die Schere auseinandergeht, das fällt wahrscheinlich da auch in das Thema mit hinein.
Ja, Mutter-Kind-Kuren sind sicherlich da ein wertvoller Baustein. Und wenn sich da die Bedingungen verschärfen oder man nur alle 3 Jahre das beantragen kann, dann ist das natürlich nicht gut. Aber die Gesundheitskosten beziehen sich eben doch auf noch weitere Bereiche. Ne? Das ist auf jeden Fall, muss man noch mal weitersehen. Ne?
Wir haben hier mehrere Zuschriften bekommen, wo immer wieder angesprochen wird, dass Alleinerziehend so negativ dargestellt wird. Gudrun Heckle zum Beispiel schreibt, ich bedauere es, dass über Alleinerziehende oft in negativem Kontext berichtet wird. In der Berichterstattung negative Assoziationen hervorgerufen wird, wie etwa zum Beispiel Problemviertel mit hohem Alleinerziehendenanteil oder Hartz-IV-Erzieher, Problemkinderklassen. Warum wird nicht häufiger berichtet, wie stark Alleinerziehende sind, welche Energie sie aufwenden, wie gut ihre Kinder sozialisiert sind und was für tolle junge Erwachsene sie auch werden? Herr David.
Ja?
Da sagt Frau Heckle etwas, also was Sie in Ihrem Buch beispielsweise auch ansprechen, dass eigentlich das Problem immer so individualisiert wird. Die Alleinerziehenden sind angesprochen mit ihren Problemen und die Kinder. Aber wir als Gesellschaft sprechen eben in so einem negativen Kontext darüber. Also müsste sich gesellschaftlich auch die Blickweise ändern.
Ja, das ist eben so ein Mechanismus, den ich auch irgendwie kritisiere, dass ich denke, so, es werden Dinge, ich wurde in eine Welt hineingeboren, meine Mutter war dann irgendwann alleinerziehend, die ich mir nicht ausgesucht habe und da werden Problemlagen auf die Individuen von Menschen abgewälzt, die sich dann damit auseinandersetzen müssen. Aber wir können es uns einfach leisten, uns damit als Gesellschaft zu beschäftigen. Ein Sozialstaat kann es sich leisten, irgendwie das Thema zu moderieren und zu sagen, ey, wir sind eigentlich so als Gesellschaft so wohlhabend, dass wir allen Kindern und allen Menschen garantieren können, dass sie eine Mindestversorgung haben, die für ein respektvolles, für Teilhabe sorgt, aber auch für ein respektvolles Leben sorgt. So. Und da glaube ich irgendwie, da ist noch Nachholbedarf in so einem Gedanken von wir müssen Armut und Armut von Alleinerziehenden und so nicht nur moderieren oder so da noch ein weiteres Trostpflaster draufkleben, sondern wir können das einfach beenden. Und da wünsche ich mir mehr Optimismus. Und ist vielleicht naiv, ne, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch kein Politiker, der irgendwie Sachpolitik dann macht, sondern ich bin halt jemand, der halt eben in dieser Position ist, dass er sagt, ich kann irgendwie Forderungen stellen oder ich kann sagen, wie ich es mir gerne wünsche. Mhm. Dafür bin ich ja Autor geworden.
Und nicht Politiker. Richtig. Genau. Unsere Hörerin Julia McDonough schreibt uns unter einem, ja, vielleicht einem ähnlichen Aspekt, selbst aktiv werden. Ich habe mit meiner Tochter in einer Wohngemeinschaft mit anderen Frauen und Kindern gelebt. Warum fällt es so schwer, nach Alternativen zu suchen? Selbstwirksamkeit. Das Stichwort hörte sie gerade, wurde eben auch nochmal wieder gesagt. Das vermisse ich hier in der Diskussion eigentlich heute. Die Alleinerziehenden sind keine Opfer. Sie haben eine schwierige Situation. Sie brauchen Entlastung. Aber warum wird die Aufgabe so stark an den Staat delegiert? Wo bleibt die eigene Initiative, die Lebenssituation kreativ zu verändern? Also ein ganz anderer Aspekt, der hier von Frau McDonough angesprochen wird. Frau Spielvogel ist jetzt am Telefon.
Ja. Ich glaube, ich habe jetzt fast eine Stunde gewartet.
Deswegen sollen Sie jetzt das Schlusswort haben.
Ja, also es geht natürlich genau in diese Richtung, die Sie sagen, Selbstwirksamkeit. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin seit 1950 schon auf der Welt. Meine Mutter wurde mit 36 Jahren durch Tod des Vaters alleinerziehend. Das war gar kein Thema und Armut war damals auch nicht so stigmatisiert wie heute. Weil nach dem Krieg war Armut etwas, was man zu bewältigen hatte. Aber als ich mich bei Ihnen einschaltete heute, wollte ich Veränderung mit ankündigen, was ich verändern muss. Mhm. Die Sprache. Also zum Beispiel, bitte nicht mehr, sage ich mal, auch von Hartz IV sprechen. Das ist Arbeitslosengeld II, weil mit Hartz IV wird genau diese Stigmatisierung schon genannt. Ja, und alleinerziehende Mütter sind, sehe ich auch, kein Opfer, sondern sie sind hochwirksame Menschen, die da etwas leisten. Und dann natürlich auch den ganzen Blick auf diese Gesellschaft. Es ist aus meiner Sicht erstmal auch so, dass Kinder ja eine private Angelegenheit sind. Und wenn es dann zu einer Veränderung kommt, darüber auch so zu sprechen, wie es ist einfach eine Veränderung. Ein Unternehmen, was gegründet wird, kann auch in die Armut abgleiten oder wie Boris Becker jetzt, der ist mausearm. Man muss aus Armut nicht etwas Erbärmliches machen. Da wünsche ich mir und sage, da ist eine Veränderung der Sprache unbedingt notwendig.
Frau Spielvogel, ja? ein genereller Gedanke am Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Okay.
Und möchte noch anfügen, unsere Hörerin Sandra Gruss hat uns, wie viele andere, die jetzt vielleicht auch nicht mehr zu Wort kommen, geschrieben. Ich will auch noch einen ganz anderen Gedanken einbringen. Ich höre Ihre Sendung und möchte sagen, ich war selbst alleinerziehend, 11 Jahre, bis mein Sohn auszog mit 18, ein eigenes Leben begann. Es war nie einfach, immer voller finanzieller Spagat und Schwierigkeiten, was in Ihrer Diskussion aber auch vorkommen sollte. Eltern müssen versuchen, für das Kind alles zu tun, um ihnen Liebe und Fürsorge zu geben. Manchmal hat das mit Geld gar nichts zu tun, sondern mit Zeit und Zuhören und Liebe. Und auch diese Zeit muss natürlich ermöglicht werden, füge ich jetzt hier an. Frau Lenze, Anne Lenze, was wäre ein Wunsch in dem ganzen Zusammenhang, wenn ich Ihnen einen Wunsch freigeben würde? Welchen würden Sie äußern?
Ja, ich möchte doch noch kurz anknüpfen an das, was die Hörerinnen jetzt gesagt haben. Also ich finde, Kinder sind in dem Sinne keine private Angelegenheit und dass wir uns auch in einer alternden Gesellschaft das eigentlich nicht leisten können, 20% der Kinder suboptimal aufwachsen zu lassen. Mhm. Dass es unser eigenes Interesse sein müsste, hier als Staat eine Bringschuld auch einzulösen und diese Kinder zu fördern, wenn das die Eltern nicht selber tun können. Da möchte ich eigentlich nochmal dafür plädieren, dass der Staat hier diese Verantwortung auch wahrnimmt, erstmal erkennt und dann wahrnimmt auch.
Anna Lenze, vielen Dank. Hier in der Sendung zum Stand Alleinerziehender und dem Thema Armutsrisiko. Sie selber Professorin für Familien- und Sozialrecht an der Hochschule Darmstadt. Viele Studien zur Alleinerziehenden gemacht. Dankeschön, Anne Lenze. Herr David, wenn Sie sich einen letzten Wunsch erlauben dürften.
Ja, vielleicht eine frühere Einschaffung der Kindergrundsicherung. Also
das, 2024, was Sie vorhin schon gesagt.
2024, wenn das dann erst dann kommt, das wurmt mich irgendwie. Da denke ich mir, das geht früher bestimmt.
Olivier David, Journalist und Autor von Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Dankeschön für Ihr Mittun hier in dieser Sendung. Dankeschön allen, die angerufen haben oder uns über Facebook oder E-Mail geschrieben haben, vielleicht auch nicht dran gekommen sind. Denn viele Themen sind offen geblieben, ein Thema, was eben doch sehr stark beschäftigt.